Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Weil du denkst, hast du Ich. Weil du atmest, entsteht sowas wie ein Ich. Atme mal 10 Minuten nicht, Ich weg. Wir leben eben in dieser Denktradition, entweder es gibt was oder es gibt was nicht. Wenn, dann, kausal, 1, 2, 3, Objekt, Subjekt, Prädikat, bam, 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 da sind wir drin. Das Haus, in dem du sitzt, die Wolke, der Baum, der Kopf, der Ich, der Lunge, das ist nur jetzt, weil aber von Milliarden Wechselbeziehungen so sind, wie es gerade sind. Dann passieren im Hirn Stoffwechselprozesse und auf einmal ist ein irgendein anderes Ich da oder ist das dann nicht mehr der oder schauen wir die an, wir kennen sie nicht mehr aus. Das kann sehr entspannend sein, aber auch sehr ernüchternd.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Und Aus, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Martin, es ist lange her, dass wir uns hier getroffen haben. Eine Pause liegt hinter uns. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist uns einfach oft das Leben dazwischen gekommen, hat es schlichtweg an der Zeit gefehlt. Aber es gab auch weitere Gründe, einen weiteren Grund, und zwar eine Art Schaffenspause. Ich will nicht sagen Krise. Wie würdest es du beschreiben? Warum haben wir so lange gebraucht, bis wir wieder da sind?
Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal, dass wir eine Folge gepostet haben. Das wissen unsere braven Hörerinnen
wahrscheinlich. Ob das nicht fast ein Jahr her ist.
Nein.
Können wir über die Wahrnehmungen sprechen?
Ja, glaubst du,
die Verzerrten.
Nein,
letztes Monat. Naja, es ist ein Zeitl her. Es sind sicher einige Monate. Und wir haben ja diesen Rhythmus gehabt, dass wir einmal im Monat uns treffen, und das hat sich halt jetzt irgendwie in eine ganz lange Pause verwandelt, und jetzt sind wir aber wieder da, weil auch du sehr oft angesprochen wurdest, wo wir denn sind.
Ja, zu meiner Freude bin ich oder werde oder wurde ich fast bei jedem Seminar oder Vortrag von irgendeinem oder mehreren Menschen darauf angesprochen, was leicht los ist. Und ich habe auch geschimpft gekriegt öfters einmal, weil wir nichts gesagt haben. Also wir haben das einfach, ne? Wir sind einfach weg gewesen und haben nichts gesagt. Und aus halt, ne?
Genau.
Und da hat mir letztes Mal sehr äußerst sympathisch Krankenpfleger aus Tirol geschimpft, ja. Und der hat gesagt, wir einfach weg sind, ja, und nichts sagen. Und da hat er schon recht, ja.
Ja, das war nicht sehr höflich. Aber wir haben ja selber nicht gewusst, wie lange diese Pause dauert.
Ja.
Also ich habe zumindest sehr lange geglaubt, dann nächste Woche, dann übernächste Woche.
Ja, genau.
Und gar nicht zu viel kommunizieren, weil wir sind eh gleich wieder da. Und genau, auf diesem gleich wieder da ist halt dann jetzt doch eine sehr lange Pause geworden.
Genau. Und manche haben auch gesagt, ja, was hat's denn? Und dann haben manche gesagt, naja, wir horchen sie eh nur wegen der Alexandra an, ich gehe ja nicht da.
Glaube ich nicht.
Und das glaube ich schon. Mein Schwager zum Beispiel, hallo, Herr Josef M., der hat gesagt, er horcht sie eh nur wegen dir an. Ja, wegen ich bin einmal wurscht. Ja. Das interessiert mich nicht.
Das
du hast die Sympathiepunkte.
An der familiären Nähe, da muss er das sagen.
Ja, genau, da muss er das sagen. Da hat er gesagt, er horcht es nur wegen dir. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das so ist, dann mache ich überhaupt nichts mehr. Weißt du, was ich meine?
Überhaupt
beleidigt.
Nicht mehr.
Ja, genau.
So, und jetzt sind wir eigentlich nur da, um zu sagen, es ist jetzt wirklich aus.
Genau. Jetzt bin ich angefressen. Ne?
So. Genau, es könnte zwar sein, dass wir öfter jetzt wieder hier sind, um zu sagen, dass es aus ist, aber...
Ja, das ist ja dein Thema, das können die Hörerinnen ja ruhig wissen, dass du dir deiner Wirkung nicht bewusst bist in dem Ganzen und auch deiner... dass die Menschen, die mir da das jetzt in den Monaten erzählt haben, dass mir einer angehen, dass die auch sehr gerne hören, was du zu sagen hast in dem Ganzen. Und zum Thema, ja, du zu sagen hast. Ja.
Aber das bringt mich nur in eine große Verlegenheit, das kannst du großartig.
Ja, aber das unterschätzt du gerne, ja. Aber das habe ich erfahren auch in dieser Zeit, ja.
Ja, freut mich ja sehr,
muss ich sagen.
Also geht ja nicht spurlos an mir vorbei, und umso schöner ist es ja auch, du hast mir ja auch gefehlt, muss ich auch gestehen.
Wirklich?
Ja, du bist ja so mein Haus- und Hofpsychologe.
Ja, das ist genug zum Dauern, ja, das stimmt. Ja.
Und ich habe sehr oft Sätze in meinem Kopf oder Begegnungen, wo der erste Impuls ist, das muss ich mit dem Martin besprechen. Und ja,
zum Beispiel, warst du noch einen?
Oder? Ja, ich habe einen ganz witzigen Satz letztens gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also die Endlichkeit als Koffein, warum der Tod das Leben erst wach küsst.
Ach so, na, schau.
Ja. Ja. Mhm. Klingt das jetzt für dich hochphilosophisch oder eher nach einer Zeile aus einem schlechten Schlagerlied? Ich tendiere zu zweiterem, aber so ganz dumm ist er nicht.
Nein, also sicher nicht. Aber Koffein, ja.
Ja, das am Koffeinverweigerer und Käsepappel-Teetrinker zu fragen, ist natürlich schwierig. Ja.
So richtig, ich trinke einen Kaffee, also kann ich das schon mal gar nicht sagen. Als erstes habe ich mir gedacht, dass du das jetzt gesagt hast, habe ich noch nie gehört. Wo hast du das gelesen? Oder wo kommt das
her? Ich weiß es nicht mehr. Das sind genau solche Sätze, die ich irgendwo aufschnappe und dann sofort eigentlich an dich adressieren möchte, aber dann bist du ja nicht immer greifbar.
Aha. Naja, kannst du noch mal sagen?
Die Endlichkeit als Koffein, warum der Tod das Leben erst wachküsst.
Ah ja.
Das Wachküssen ist ein bisschen kitschig, aber dass die Endlichkeit uns im besten Fall lebendig hält, hat ja was.
Das hat was. Und ich glaube, der Satz zielt wahrscheinlich darauf ab, was ja schnell im Zusammenhang mit dem Tod besprochen wird oder halt gesagt wird. Oder warum, man könnte ja sagen, erst, oder was wenn man so feststellt, erst durch den Tod kriegt das Leben ja diese Bedeutung sozusagen oder auch vielleicht einen gewissen, ne, also einen gewissen, wie soll man das sagen, einen gewissen energetisierenden Druck vielleicht sogar, weil nicht alles unbegrenzt geht sozusagen. Ne? Also du hast nicht ewig Zeit, du kannst es nicht, ne, du kommst ein bisschen in einen Zugzwang, du musst Dinge, du kannst nicht sagen, ist ja wurscht, ob man es heute dann oder irgendwann oder ne, es ist eingebettet in so ein gewisses Ende. Und wir denken in unserer Kultur da natürlich ein bisschen zu, wir sind da ein bisschen zu übersicher, dass wir dann natürlich das so definieren, dieses drohende, kommende Ende, das hegen wir ein, so in diese statistische Lebenserwartung, in der wir so uns verorten, ne, dass wir sagen, ja, so 80, 90, das wird sich schon ausgehen, so ungefähr, ja. Und in diese Zeitspanne denken wir da wahrscheinlich, ja. Aber wir haben natürlich nicht klar, dass das jede Sekunde anders sein kann, ne.
Dass es jede Sekunde anders sein kann, ist ja auch das, wo du immer sagst, es wäre tatsächlich ein Horrorzustand. Also jetzt kann man natürlich sagen, der Kaffee schmeckt besser, wenn man weiß oder ahnt oder vermutet, es könnte einer der Letzten sein. Aber wenn wir wüssten, dass es tatsächlich der Letzte ist, würden wir vermutlich stark in Panik ausbrechen.
Ja, und vor allem nur was ist in diesem Satz drinnen auch, fällt mir auf, mit diesem Kaffee und Tod. Man impliziert oder man geht davon aus bei diesem Satz und wenn man hört und dem zustimmt, geht man irgendwie davon aus, zu wissen, was Leben und was Tod ist. Mhm. Aber das wissen wir nicht. Wirklich. Wir verstehen das Leben nicht und wir verstehen ganz genau betrachtet den Tod nicht. Beides hängt zusammen. Ne? Also das eine dürfte es auch das andere nicht geben, aber wir verstehen es nicht, warum es gibt und was es ist.
Den Tod nicht zu verstehen, da bin ich dabei, also weil den wir nicht erlebt haben oder noch nicht erlebt haben oder wenn wir ihn erleben, nicht mehr darüber sinnieren können. Aber was meinst du mit das Leben nicht verstehen?
Naja, Frage. So ziemlich wahrscheinlich alle bis jetzt, auf die wir so weit man so zurück beobachten können, auftauchenden religiösen, spirituellen, wissenschaftlichen Deutungssysteme, zünde darauf ab, Antworten zu finden auf diese Fragen. Ne, woher kommen wir, wohin gehen wir, warum gibt es überhaupt irgendwas, warum gibt es sowas wie ein Universum, was auch immer das ist, warum gibt es sowas wie diese Erde, warum gibt es uns, warum sind wir so eine Tierart, die so ein hohes Bewusstsein hat, das so über sich selbst nachdenken kann, um seine Existenz weiß, um seinen Tod weiß, warum ist das so? Die Naturwissenschaft kann uns vielleicht ein bisschen ein Wie beantworten, aber auch nur ein bisschen, aber nicht ein Warum oder Wozu. Da haben wir nichts, also wir verstehen es nicht sozusagen, also warum, und wir leben, das müssen wir auch bedenken, wir leben seit ein paar tausend Jahren mindestens dann auch in so einer von den Griechen angeschoben, dann zu einer Denktradition, des, so wie wir die Welt deuten und auch unser Leben selbst deuten, ne, so im Sinn von, es gibt was nicht, also so widerspruchsfrei, logisch muss es sein, groß oder klein, ja oder nein, hell oder dunkel, Leben oder Tod, immer so dieses Entweder-Oder. Die modernen Wissenschaften zeigen uns aber, und viele spirituelle Lehrer in der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass diese Denkschablone nicht einmal annähernd, was auch immer das dann ist, die Wirklichkeit abbilden wird oder würde. Also wir sind sozusagen auch, müssen wir verstehen, auch in einer Geiselhaft einer gewissen Denkschablone. Ja, wir, schon alleine das können wir nicht sicher sagen. Wir sagen, ich lebe, ich sterbe. Und das ist schon eine Fehlannahme vermutlich. Also weil das impliziert, wenn man das sagt, dass es ein Ich gibt, das lebt. Ne? Also da gibt es ein Ich scheinbar, was auch immer das dann sein möchte, das lebt. Also es gibt scheinbar dieses Ich ohne das Leben. Oder ich atme, ich gehe. Das stimmt ja so nicht.
Mein Körper also, atmet.
Dass du sagen kannst, ich. Oder dass du sagen kannst, der Ich-Bewusstsein, der Selbstbewusstsein, wie man das immer nennen will, der Selbst, der Ich, wie man das dann immer nennt, das ist interessanterweise, bis du auf die Welt gekommen bist, war das noch gar nicht da. Ne? Was hast du denn erlebt, empfunden und gedacht, bis du 3 Monate warst?
Hunger.
Ne? Oh ja, Hunger, genau, richtig. Ja. Und ne, also was hast du denn da gedacht, was hast du denn da gedacht über die Welt, über die Mutter, oder über das Haus? Ne? Nix. Also das, was ich sagen will, ist, das ist psychologisch und neurobiologisch ein hochkomplexer Vorgang im Gehirn, dass sowas wie ein Ich-Bewusstsein entsteht überhaupt. Wie es genau entsteht, wissen wir noch nicht, ist zu komplex, aber erst durch das, dass mit dir gesprochen wird, dass du emotional reguliert wirst und viele, viele komplexe Vorgänge erzeugen in dir dann eine innere Instanz, ne, sowas wie entsteht langsam was wie Denken, abstraktes Denken, und dann entsteht irgendwann sowas wie ein Ich mit 2 Jahren ungefähr, langsam. Und wenn du mit 88 ein Botzen Demenz kriegst, ist das Ich wieder weg. Ne, also dieses Ich, von dem wir ausgehen, das da scheinbar lebt, das ist schon mal etwas, was überhaupt nicht stabil ist. Also das hat keine Substanz in dem Sinne. Du, weil du denkst, hast du Ich. Weil du atmest, entsteht sowas wie ein Ich. Atme einmal 10 Minuten nicht, Ich weg. Also was ich sagen will, das ist was ich zum Beispiel schon wieder nicht verstehe. Ne? Was Leben ist, dieses Ich. Warum gibt es mich in dieser Form, und was ist, wenn es das nicht mehr gibt, sozusagen. Das nennen wir dann Tod. Ich habe da mal was erlebt, und das darf ich sicher erzählen, von einem besten Freund von mir, ist voriges Jahr der Vater gestorben. Und dann hat mein Freund da gesagt, ja, es klingt jetzt arg, aber er hat gar nicht mehr so stark getrauert, wie er da gestorben ist, der Vater. Und es war ganz eine gute Vater-Sohn-Beziehung, und der Vater ein sehr leidenschaftlicher Bauer gewesen, und das mein bester Freund, der Louis, hat auch von seinem Vater da alles gelernt bezüglich Landwirtschaft, und den habe ich auch sehr gut gekannt, den Vater, und war irrsinnig sympathischer, irrsinnig feinfühliger, lieber Kerl. Bei dem ist mir immer eingefallen, das Wort weise. Der war weise und gütig, also ganz ein liebevoller Kerl und ein leidenschaftlicher Bauer, sein Leben lang, schwere Kindheit natürlich gehabt auch und so weiter. Und der war ein sehr liberaler Mensch, auch politisch sehr liberal, war schon sehr früh, er war Schweinebauer, sehr früh bedacht, dass die Schweinefutter möglichst wenig Antibiotikum. Er selbst war, glaube ich, fast seit seines Lebens Vegetarier und so. Also so ein, ja, ganz ein lieber Kerl. Und mein bester Freund sagt halt, wie er jetzt gestorben ist, da, er hat gar nicht so sehr getrauert, weil er schon Jahre vorher intensiv um seinen Vater getrauert hat, weil Folgendes passiert ist. Er ist, der Vater, beim Eisstockschießen oder was, glaube ich, ausgerutscht und ist ganz massiv am Hinterkopf gefallen. Und da hat es dann eine kleine Einblutung gegeben im Gehirn, und das hat sich aber von selbst wieder aufgetrocknet. Also man hat da jetzt gar nichts groß im Krankenhaus tun müssen. Aber dieser Vater war dann ab diesem Zeitpunkt von diesem Unfall weg ein völlig anderer Mensch. Der hat Fleisch gefressen, der hat andere Ansichten gehabt, hat sich in der Landwirtschaft nicht mehr auskennt, wirklich, und so weiter und so weiter.
Wahnsinn.
Und da hat der Alois, mein Freund, gesagt, da hat den Vater schon irgendwie verloren. Und da sehen wir was Schönes, ne? Dieses, was ist dieses Ich eigentlich? Wo ist jetzt dieser Vater? Ist er das jetzt? War er das vorher? Weißt du, was ich meine? Was ist dieses Ich, das da entsteht und das wir, auf das wir so bauen und das wir so anlegen auf Dauer, sozusagen? Ne? Also das ist gänzlich instabil, ständig. Also da gehört vielleicht
ja,
nur.
Hm? Nein, weil du jetzt diese Geschichte erzählt hast, aber das kenne ich auch von Angehörigen von eben Demenzkranken,
Demenz, also,
die sagen, mein Vater, meine Mutter, mein Lebensgefährte, die sind verschwunden, die sind mit der Zeit lang, ja, verschwunden und plötzlich waren sie weg und dann bleibt halt da auch natürlich der Mensch noch da, aber ist ein anderer. Ja.
Und was da ja zum Ausdruck kommt, ist, was wir nicht genau genug sehen, ne? Bei solchen Phänomenen. Jetzt wird es vielleicht noch mal ein bisschen kompliziert oder philosophisch, aber gegenwärtig kann die moderne Wissenschaft und auch viele Menschen aus spirituellen Ecken, vermutlich vielleicht auch dieser Jesus und sonstige gescheite Leute, Buddha oder so, haben, und wie die moderne Wissenschaft bestätigt es, langsam, wir können nichts beobachten gegenwärtig, was einen in sich bestehenden, die Zeit überdauernden Wesenskern hätte. Alles existiert ausschließlich nur, weil Wechselbeziehungen so sind, wie sie sind, und drum erscheinen und entstehen gerade die Dinge, die da sind. Das Haus, in dem du sitzt, die Wolke, der Baum, der Kopf, der Ich, der Lunge, das ist nur jetzt im gegenwärtigen Moment so, weil aber von Milliarden Wechselbeziehungen so sind, wie sie gerade sind. Und auch der Ich, sozusagen. Denn ich, das Selbstbewusstsein, das, was da denkt, redet und sagt, ich gehe, ich sterbe, ich lebe, auch das existiert nur jetzt gegenwärtig so, weil aber Milliarden von Wechselbeziehungen so sind, wie sie sind, sei es in dem Körper, in dem Nervensystem, in deiner Umwelt und so weiter. Ändert sich eine Bedingung, ist alles anders. Okay. Ein Pflanzblöckerinsel da, ich weg. Also in diesem Sinne gibt es nichts außer dem gegenwärtigen Moment. Das ist das, was Leben ist oder so.
Man muss vielleicht ja gar nicht so weit gehen, dass man sagt, es muss ein Blutgerinnsel sein. Das kennt man ja auch von so Selbsterfahrungsmomenten, dass man sagt, jetzt lasse ich das eine oder andere mal eine Zeit lang weg, verzichte zum Beispiel auf das Handy oder den PC, so es mir möglich ist, und schaut, was das mit einem macht. Also man nimmt einfach eine dieser wechselseitigen Komponenten aus der Gleichung, die den Alltag bestimmt, und schaut, was macht das mit mir.
Genau, und alles ändert sich. Ne? Also, dass alles nur gerade jetzt so ist, wie es ist, und dass dahinter aber Milliarden, also undurchschaubar viele Wechselbeziehungen halt so sind, wie sie sind, das bedeutet ja auch, dass nichts, absolut nichts, so bleibt, wie es ist. Mhm. Ne? Ändert sich eine Kleinigkeit, sind die Dinge schon wieder ganz anders. Ne? Also wie du sagst, legst du mal das Handy weg, andere Wahrnehmungen, andere Gefühle, andere Erkenntnisse, andere Eindrücke, ganz egal. Das ist jetzt ein scheinbar alltags Beispiel. Aber auf unser Ich bezogen, von dem wir sagen, es stirbt, existiert nur jetzt, auch in dem Augenblick, wo wir da reden, weil ganz viele Wechselbeziehungen so sind, wie sie sind. Uns kommt es aber vor, als wäre es von Dauer, weil es vor 30 Jahren da war, vor 10 Jahren da war, dieses Ich entstanden ist, und wenn es morgen munter wird, das wahrscheinlich auch sich wieder aufbaut. Aber kriegst du Alzheimer oder Demenz, dann passieren im Hirn Stoffwechselprozesse, die diese Wechselbeziehungen verändern, und auf einmal ist irgendein anderes Ich da, oder ist es dann nimmer der, oder schauen, oder irgendwie kennen sie nicht mehr aus, sozusagen. Also als Tochter weiß ich nicht mehr, wer ist jetzt dieser Vater. Ne?
Das ist ja extrem, weil ich denke mir, eine, oder ich mutmaße, eine der wenigen oder sogar einzige Konstanten in diesen wechselseitigen Beziehungen und Ich-Wahrnehmungen ist ja der Blick auf mich, und dass ich zumindest in jedem Moment, auch wenn unterschiedliche Komponenten dazukommen oder auch wegfallen, dass ich weiß, da ist wieder die Falle, dass ich weiß, das bin ich.
Genau, ist die Falle. Weil dieser Beobachter, wenn man das so nennen möchte, das beobachten kann, ich fühle mich gerade traurig, ich bin gerade, oder jetzt habe ich das Handy weggelegt, jetzt mache ich ganz andere Erfahrungen und so. Diese Instanz, meinst du, die das wahrnehmen kann, dass sich da was verändert, dieses Bewusstsein, oder wie man das nennen will, ist auch nur aufgrund von Wechselbeziehungen jetzt so da, wie es da ist. Ne? Das heißt nicht, dass das überlebt, und das heißt nicht, was man das eintritt, was wir tot nennen, dass das dann wahrscheinlich ist, was weiter existiert. Das würden viele spirituelle Richtungen ja annehmen. Ne? Dass dieses Selbst, dieser Kern, sozusagen dieser Wesenskern, der überdauert dann die Zeit. Wir gehen ständig davon aus, dass es eben sehr wohl eine Substanz gibt, die die Zeit überdauert. Nennen wir es die Seele, die lebt dann weiter noch im Körper seinem Tod, oder nennen es Gott. Dies ist diese Stabilität, die es dann letztendlich gibt und bleibt und für immer da.
Und im Jenseits landet.
Das ist dann ganz egal. Je nach Ausgestaltung, je nach Kultur, je nach religiöse Idee, das ist dann egal. Also die Dinge widersprechen sich zum Teil, aber die Hauptsache ist, dass die Geschichte, dieses Ich, das bin ich, auf Dauer angelegt ist. Das spielt dann keine Rolle. Komm in Himmel, komm in Tür, es ist immer etwas von mir, das diesen Tod überschreitet, bleibt. Mhm. Wir können mit dieser, dass die Welt nur eine Wechselbeziehung ist sozusagen und es erscheinen Dinge, die wir dann halt nennen, das ist das, das ist das. Das ist eine Erkenntnisebene, das ist ja keine Lebensschule von uns. Also wir leben eben in dieser Denktradition, entweder es gibt was oder es gibt was nicht. Wenn, dann, kausal, 1, 2, 3, Objekt, Subjekt, Prädikat, bam, 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 da sind wir drinnen. Aber das ist nur eine Denkschablone. Und aus dieser Denkschablone heraus entstehen diese Bilder. Leben, gut, Tod, schlecht, Leben heißt, das ist eh klar, Leben, Vitalität, Tod, aus, Ende. Das ist das, was wir in dieser Denkschablone sehen. Aber es dürfte so sein, selbst die modernen Wissenschaften, ne, erkennen, dass diese Wirklichkeit, was auch immer das dann sein möchte, in diese Denkschablone wahrscheinlich nicht passt. Und jetzt verstehen wir Leben nicht und Tod auch nicht. Ne? Das war gemeint.
Und trotzdem, ich will noch nicht aufgeben.
Ja, gib nicht auf. Bleib an der Dauer. Ja, ja, ist
klar. Irgendwas muss doch. Nein, irgendwas muss ja diese. Also das war jetzt natürlich wahnsinnig kopflastig. Wir sind von dem Gedankenkonstrukt ausgegangen, dieser Ich-Wahrnehmung, die natürlich passiert, oder das ist mir schon logisch, dass die passiert aufgrund dieser Ingredienzien und Wechselbeziehungen, die da sind und auch weg sein können. Aber die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung, fühle ich mich, okay, jetzt bin ich wieder in der Kategorisierung, aber wie fühle ich mich? Fühle ich mich gut, schlecht, stabil, glücklich, traurig? Könnte das eine Konstante sein?
Naja, wo ist denn das, wenn du schlafst und nicht träumst?
Ja.
Naja, wo ist denn das, wenn du vorhin eine Kurse gehabt hast vielleicht einmal? Oder wo ist denn das? Weißt du, was ich meine? Also auch das, auch diese Konstante.
Das wäre ja dann ein Stück weit tot gewesen, ne? Also wenn man. Ja,
darum sagen wir, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes, weil wir davon ausgehen, ne, dass Tod bedeutet, das ist dann weg. Aber das, was du da jetzt ins Feld führst, ne, dass diese Ebene des, ich kann ja wahrnehmen, dass ich da fühle, denke, mache, handle oder was auch immer, das reicht ja vielen spirituellen Zugängen zu sagen, das ist die Konstante und das ist das dann auch, was bleibt. Aber eben, wir müssen gegenwärtig noch sagen, ne, wir können nichts beobachten, was einen in sich die Zeit überdauernden, substanziell bestehenden Wesenskern hätte. Ja, da hat es schon einen Streit gegeben vor über 2000 Jahren zwischen einem griechischen Gelehrten und einem buddhistischen Gelehrten. Und die Griechen sind damals ausgegangen, na, es gibt dann einen, den letzten Kern, der unteilbar ist, des Atomos, Atom. Das haben die schon gewusst. Daher hat der Name Atom. Und der buddhistische Meister hat gesagt, ihr werdet sehen, dass auch dieses Atom wieder aus Bestandteilen besteht, die miteinander in Wechselbeziehung sind und diese Bestandteile wieder aus Bestandteilen bestehen, die in Wechselbeziehung sind. Das sehen wir heute schon. Ne? Und ne, da gibt es das schöne Bild. Vier Räder, zwei Achsen und eine Deichsel. Wenn das in der richtigen Anordnung ist, nennen wir das Wagen. Wenn du 10 Jahre später wiederkommst und da drüben liegt der Reifen und 10 Meter auf der anderen Seite liegt der Reifen und 5 Meter da vorne liegt der Achse und da hinten liegt der Achse und auf dieser Seite eine Deichsel. Wo ist jetzt der Wagen? Ist der ins Jenseits gegangen? Ist der wiedergeboren? Und bei dieser korrekten Anordnung von Räder, Deichsel und Wagen, wenn das korrekt angeordnet ist, so wie wir das wahrnehmen, nennen wir das Wagen. Aber da ist kein Wagen drinnen. Es entsteht kein Wagen in dem Sinne. Das ist die Illusion sozusagen. Also das ist das, was auch der historische Buddha gemeint hat, schaut genau hin sozusagen. Und diese Sicht der Dinge hat natürlich dann auch massive Konsequenzen für das alltägliche Leben. Ne? Das kann sehr entspannend sein, aber auch sehr ernüchternd. Ne?
Sehr entspannend kann das sein.
Sehr entspannend.
Mich entspannt es nämlich gerade gar nicht. Ja, weil mein
ja, was wird sie da? Geht schon her damit.
Kopfkarussell dreht extra Runden, weil das ist ja wie das Universum, wie diese Unendlichkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Ne? Genau. Und es macht mich verrückt. Also was genau daran entspannt sich, lieber Martin?
Mich? Ja. Mir entspannt darin, dass ich mich beobachten kann, wie mein Denken und Fühlen da herumtut und plant und macht und denkt und in diesen Dauerzeiträumen denkt und nach Antworten sucht und Fragen stellt, ne? Aber immer schon Fragen stellt in dieser Denkschablone, ne? Nur. Und etwas in mir kann das beobachten, ne? Das heißt, wir haben mehr Bewusstseinsraum als nur dieses operative Denken, ja? Und das kann ich beobachten. Und den Rest wissen wir nicht, sozusagen. Und dieses Nichtwissen ist total entspannend.
Weil man ja dann auch nichts wissen muss und sich selbst nicht unter Druck setzen.
Genau, es gibt nichts zu wissen.
Auch, genau.
Genau. Ich meine, ich glaube, dass das ja gar nicht darum geht, in dieser Denkschablone, in der wir uns befinden, wie wir das erst so genannt haben, sind wir ja ständig auf der Suche nach Antworten auf Fragen, sozusagen. Mhm. Aber vielleicht stimmen die Fragen schon nicht richtig, sozusagen, weil sie ja wieder in einem Rahmen stattfinden. Ne? Was passiert denn nach dem Tod? Also die Wahrnehmung dahinter, es ist was linear, ich komme auf die Welt, werde 80 Jahre, stirb. Mhm. Das ist hinter dieser Denkschablone richtig. Aber es dürfte eine Fehlwahrnehmung vielleicht sogar sein. Das wissen wir nicht genau. Hm? Aber wir suchen ständig nach Fragen, hm? Und haben Antworten aus diesem Denken heraus, aus diesem kausalen Denken heraus. Entspannend ist vielleicht, wenn diese Fragen nicht mehr entstehen. Ne? Weil sie erstens auf falschen, vielleicht nicht ganz korrekten Füßen stehen und es so gesehen dann in dieser Denkweise auch keine Antworten geben kann, die nicht wieder ständig zu neuen Fragen führen würden, logischerweise. Mhm. Ich glaube, der Freud hat ja sogar einmal gesagt, wenn ich mich nicht täusche, dass der Sinn des Lebens, wie hat er gesagt, das war ganz cool, warte mal, dass der Sinn des Lebens dann beantwortet ist, wenn diese Frage nicht mehr gestellt wird, sozusagen. Ne?
Nach so dem irgendwie. Sinn. Hm? Wenn man nicht mehr nach dem Sinn fragt.
Genau, dann ist der Sinn des Lebens erreicht, sozusagen.
Also das heißt, das kann mehrere Gründe haben, warum man nicht mehr fragt.
Ja, ja, so wie du bist jetzt völlig resigniert und geblättet und die Zuhörerinnen denken sich, ja, was redet der da, Wagen, Räder, der Hund oder den Vogel, ja.
Das mit dem Wagen habe ich verstanden. Nein, aber man kann deshalb nicht mehr danach fragen, weil man aufgibt und resigniert, weil keine Antwort. Oder,
Das hätte ich jetzt gar nicht vorgehabt, dir zu erzählen, aber weil du diese Frage mit diesem Kaffee denkst. Zurück zu diesem Kaffee-Thema, ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch die Grundtriebkraft dieser vielen Fragen auf der Welt und dieses allzu Flehen um stabilisierende Antworten. Mhm. Und stabilisierende Antworten versucht die Welt auch immer schon zu geben, durch Religionen, durch, egal, das, was du erst gesagt hast, was ist denn das, was dann in mir beobachten kann, dass ich mich so fühle und wahrnehme, dann ist das wenigstens, was die Zeit überdauert und das stabilisiert gut, macht ein angenehmes Gefühl, aber trotzdem bleibt so ein Zweifel, was ist aber in der Vollnarkose, ist es ja auch nicht da, vielleicht und dann gibt es halt weitere Theorien und die aus der Esoterik kommen dann sich viel widersprechende Antworten, aber wir wissen es nicht.
Ja, ich möchte das nächste Mal mit dir genau über dieses Gefühl plaudern. Also es interessiert mich sehr, aber ich muss das jetzt einmal sacken lassen.
Ja, jetzt haben wir harmlos angefangen, jetzt denken, jetzt steigen wir wieder ein nach ein paar Monaten und jetzt haben wir mal da easy cheesy, Tod gehört zum Leben, ja, genau so, und dann hast du das. Heute ist ja bei uns Freitag, und hast das Wochenende verhagelt.
Genau. Ja. Jetzt mit der Entspannung und aus, genau.
Jetzt haben wir das Wochenende
verhogelt. Aber man sieht, wir haben immer noch was zu besprechen und das wollen wir hier auch tun, aber nicht nur über unsere Fragen, sondern einfach auch wie immer gern über eure Fragen, darüber, was euch bewegt. Und das lasst uns bitte gerne wissen, wie immer oder immer noch unter unserer alten Mailadresse undaus@gmx.net. Mhm. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Sonst bitte einfach über unsere privaten Facebook-Profile sind wir erreichbar und mich findet man auch noch auf Instagram. Gut, Martin, das war schön.
Ja.
Unter Anführungszeichen.
Ja, du bist kaum mehr fertig.
Wieder zum Plaudern. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und genieße meinen Koffein.
Vielleicht nur was, weil du jetzt gesagt hast, genieße ich meinen Koffein.
Ja.
Der Kurt Tucholsky, weil ich bei Einleitung gesagt, wir verstehen das Leben nicht und den Tod auch nicht. Also zumindest ich nicht. Und der Kurt Tucholsky hat mir gesagt, solange wir das Leben nicht verstehen, lasst es uns genießen.
Er ist doch großartig.
Das ist perfekt, oder?
Das sagt eigentlich alles.
Ja.
Siehst du, darum brauche ich dich. Darum brauche ich dich. Weil jetzt bin ich wieder entspannter.
Also ich bin auch wie ein Droge, ne?
Ja, absolut. Kann ich genug kriegen. Ja. In diesem Sinne, mein Lieber, bis zum nächsten Mal.
Danke, ja, bis zum nächsten Mal.